Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute habe ich mir mein Handy mitgenommen, da läuft jetzt die Stoppuhr. Damit es mir nicht so geht wie beim letzten Mal und ich da hinten auf die Uhr gucke und irgendwie etwas ganz anderes sehe, wie das, was da wirklich steht. Meine letzte Predigt hier der Gemeinde ist mir eine Weile nachgegangen, weil es einfach deutlich länger gedauert hat, als es eigentlich geplant war. Manchmal ist das so, wenn man engagiert ist, wenn man mit einem Thema sich intensiv befasst hat, dass man über das Ziel hinausschießt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich nehme euch immer als eine engagierte Gemeinde wahr. Ich nehme euch wahr als eine Gemeinde, die in vielen Dingen aktiv ist und die sich, ja, wie soll ich das sagen, über die Maßen hinaus engagiert für andere. Man sieht das schon in euren Reihen, wenn ich anschaue, wie viele unterschiedliche Kulturen ihr in eurer Gemeinde aufgenommen habt, dann ist das schon was Besonderes. Als erstes, bevor ich auf das Thema Maria, Lazarus und Martha eingehe, möchte ich euch ein kleines Beispiel erzählen. Ihr seht es schon, ich habe den Titel der heutigen Predigt ein ganz wenig verändert. Die Martha kommt nach wie vor als eine außergewöhnliche Frau darin vor, weil ich an ihrem Beispiel das heute mal deutlich machen will, worum es mir geht. Aber ich möchte euch zunächst mal die Geschichte von einem jungen Mann erzählen. Vielleicht erinnert ihr euch 1988 Olympische Spiele in Calgary. Richtig. Eddie the Eagle. Michael Edwards ist ein Kind aus einer englischen Arbeiterfamilie. Er wächst auf in einem, ja, ich sag mal, sozial und wirtschaftlich minder bemittelten Elternhaus. Er ist behindert, er trägt eine Beinschiene und darf keinen Sport treiben. Dieser kleine Junge ist trotzdem völlig sportverrückt. Egal, wo auch immer er Sport hört oder sieht, Fernsehen, Radio oder was auch immer, sofort springt er hin, hört sich das alles an und gerade vielleicht, weil er keinen Sport treiben darf, weil der Arzt es verboten hat, begeistert er sich so sehr für das, was da passiert. Und sein größter Traum, den er hat, ist: Ich will zu Olympia. Ich möchte an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ich will da nicht einfach hinfahren und mir das anschauen, ich will dabei sein. Und dafür tut er alles, was er kann. Als die Beinschiene endlich abgenommen werden kann und die Behinderung so weit zurückgegangen ist, dass er Sport treiben darf, nutzt er das in jeder Gelegenheit. Aus dem Werkkeller seines Vaters, aus dem Werkzeugschuppen seines Vaters, holt er sich zwei große Farbeimer, so 15 Liter Eimer, hängt die an einen Besenstiel und fängt an, Gewichtheben zu üben. Dumm war nur, er fällt nach hinten über und die Farbeimer platzen auf und er ist über und über mit Farbe bedeckt. Okay, er sieht ein, das ist vielleicht nicht ganz meine Disziplin. Also montiert er den Besenstiel wieder ab und übt sich im Speerwerfen. Der landet leider beim Nachbarn im Fenster. Er ist wahnsinnig engagiert, aber ein bisschen glücklos in dem, was er tut. Im Lauf der Zeit macht er eine Maurerlehre und an einer Baustelle, an der er arbeitet, ist schräg gegenüber ist so eine Sommerskipiste und er fängt an, sich die Bretter unterzuschnallen und fängt an, Ski zu fahren. Und er merkt ganz schnell: Wow, dafür habe ich Talent. Und tatsächlich schafft er es in relativ kurzer Zeit, in den Olympiakader der britischen Sportmannschaft aufgenommen zu werden als Skifahrer. Und dann kommt der große Tag, die Olympiamannschaft soll präsentiert werden und es gibt einen Spielfilm, der nennt sich Eddie the Eagle, sehr zu empfehlen übrigens, ist sehr lustig, aber auch sehr tiefgründig. Und man sieht in diesem Film, wie am Hang so ein Skifahrer nach dem anderen den Hang runterkommt und sie reihen sich so übereinander auf, ganz stolz präsentieren sie sich in ihrer Uniform, in ihren Anzügen und im Vordergrund steht ein Reporter, der das Ganze live präsentiert und als letzter kommt Eddie the Eagle, Michael Edwards von oben reingefahren, stoppt, stolpert und nacheinander fallen sie wie die Dominosteine alle auf die Piste. Das hat zur Folge, dass der Olympische Sportbund, der britische Olympische Sportbund ihn von den Spielen ausschließt und sagt, du im Leben nicht. Du blamierst uns bis auf die Knochen. Dich werden wir auf gar keinen Fall mitnehmen zu Olympia. Und natürlich ist er tief betrübt, aber er entdeckt dann irgendwann, dass Skifahren ja ganz nett ist, aber Skifliegen vielleicht viel interessanter sein könnte. Und so fängt er an, Skispringen zu üben. Er geht auf eigene Kosten, aus eigenem Engagement in die Schweiz, dort, wo die ganzen Größen trainieren, schläft nachts in der Kammer, in der Besenkammer eines Cafés, weil er kein Geld hat für ein Hotelzimmer. Und tagsüber geht er auf die Pisten, guckt, wie die anderen das machen, stellt sich auf die Bretter und springt auf den Übungsschanzen. Tatsächlich schafft er es, nominiert zu werden für die Olympischen Spiele mit einer Weite von 35 Metern. Er ist übrigens der erste Skispringer, der dann tatsächlich zu Olympia gefahren ist. Und als er bei Olympia angekommen ist, nachdem er Stürze überlebt hat und wirklich große, große Schwierigkeiten hatte und sich immer wieder aufrappeln musste, als er bei Olympia angekommen ist, wird er am Ende Letzter mit 71,5 Meter. Entschuldigung. Er ist der Letzte im Ranking. Aber kurz vor diesem entscheidenden Sprung ist es so, dass er im Sprungturm der damaligen Nummer 1 begegnet, Matti Nykänen. Dieser Name dürfte den Sportbegeisterten unter euch bekannt sein. Er hat in Calgary 3 Goldmedaillen gewonnen. Und als sie da im Sprungturm sich gegenüberstehen, da sagt Matti Nykänen zu Michael Edwards, Michael, egal wie die anderen über dich lachen, egal wie die anderen dich ansehen, ich habe an dir etwas ganz Wichtiges gelernt. Ja, ich stehe im Moment auf Nummer 1. Ich mache im Moment die weitesten Sprünge. Ich gewinne im Moment die Medaillen, aber ich habe bei dir gelernt, es zählt nicht, der Beste zu sein, sondern was zählt, ist es, sein Bestes zu geben. Michael Edwards kam damals nicht gut weg. Die Presse hat ihn zwar hoch gelobt, aber alle haben über ihn gelacht. Alle haben ihn so ein bisschen in die Ecke gestellt. Und wir sehen hier auf den Bildern so ein bisschen aus dem Film ein paar Ausschnitte oder auch aus den tatsächlichen Dokumentationen. Eddie the Eagle war auf der einen Seite eine Lachnummer, aber bis heute gilt er in Großbritannien als ein Held, als ein Sportheld, weil er sich nicht hat unterkriegen lassen, weil sein Engagement nie nachgelassen hat, egal wie widrig die Umstände waren. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Als ich Jugendlicher war, da war diese Geschichte von Martha und Maria für mich immer eine Geschichte, wo ich dachte, okay, die Maria, das ist so eine, die ist super drauf, die macht alles richtig und die Martha, das ist so ein bisschen so ein Bauerntrampel. Die macht irgendwie alles falsch. Egal, was die anfasst, das ist irgendwie nicht so richtig. Das kommt nicht so bei Jesus an. Und ich habe das sehr, sehr lange gedacht und geglaubt und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass diese Wahrnehmung gar nicht richtig ist. Dass Jesus ganz anders mit Martha umgeht, als ich das bis dato gesehen hatte. Und ich habe gedacht, ich möchte das gerne mit euch teilen, weil ich euch selber als eine engagierte, als eine aktive Gemeinde wahrnehme, weil ich glaube, dass ihr Menschen seid, die sich auch sehr einbringen für Jesus. Wir haben heute vier verschiedene Bibeltexte, die wir uns anschauen. Der erste steht in Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Dort steht, auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen gab sich viel Mühe mit der Vorbereitung des Essens. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, Findest du es eigentlich richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit machen lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha, sagte Jesus, Martha, du bist beunruhigt und du machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil davon gewählt und das wollen wir ihr nicht wegnehmen. Ich habe mich gefragt, was für ein Typ Mensch ist diese Martha eigentlich? Wer ist das? Und wir sehen so ein paar Schlagworte, die ich dazu gefunden habe, und wir werden gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Aber vielleicht lasst ihr das erstmal auf euch wirken. Dieses, ja, Martha ist engagiert. Sie ist ein praktischer Typ, so ein Machertyp. Jemand, der anpackt und der Dinge durchsetzen kann. Vielleicht wirkt sie ein bisschen wenig empathisch auf uns. Auf jeden Fall merken wir, sie ist pflichtbewusst. Sie nimmt das Thema Gastfreundschaft sehr, sehr ernst. Aber Martha ist auch ein fordernder Mensch. Jemand, der von anderen oder an andere auch Erwartungen hat. So könnte man sie vielleicht typisieren. Und vielleicht geht es euch so wie mir, dass man sich darin ein bisschen wiedererkennt. So ein bisschen bin ich nämlich auch so. Ich gehe gern voran, ich mache gern, aber ich erwarte auch gern, dass die anderen mitmachen. Volles Engagement. Ich habe das so in der Unterüberschrift beschrieben, mit was Martha zu leisten bereit ist. Leistung ist nichts Schlechtes. Leistung ist etwas Positives. Bei Martha ist es so, dass sie durch die Leistung, die sie bereit ist zu bringen, durch das, was sie alles tut, Luther übersetzt mit Martha, machte sich viel Mühe, um dieses Essen für Jesus und seine Jünger auszurichten. Dadurch drückt sie ihre Liebe zu Jesus aus. Das ist sozusagen ihre Sprache der Liebe. Je nachdem, wie Menschen ticken, so wie wir alle unterschiedlich sind, tun manche Leute das, dass sie sich neben jemanden setzen und sich Zeit für ihn nehmen, und andere Leute umsorgen eher und sind eher die Leute, die draußen sind. Das sind eher so die Sozialarbeiter, das sind eher die Mütter und Großmütter unter uns, auch wenn sie manchmal männlich sind. Das ist so eine ganz besondere Art und Weise, Liebe auszudrücken. Und man merkt an der Art und Weise, wie sie das macht, dass ihr das sehr ernst ist und dass sie wirklich Jesus lieb hat. Sie hängt sich voll rein für Jesus, mit ganzer Kraft. Für Jesus ist ihr keine Mühe zu viel. Nun hat sie aber auch ihre Begrenztheit. Das, wo Martha an ihre Grenzen stößt, ist das Thema Empathie. Sie muss lernen, in erster Linie zu sein. Im Sport wissen wir, dass ganz viele Menschen, die gewohnt sind, jeden Tag Leistung zu erbringen, die gewohnt sind, viel zu tun, viel zu arbeiten, um einen bestimmten Standard zu erreichen, dass sie irgendwann im Laufe ihres Lebens anfangen, sich über ihre Leistung zu identifizieren. Dass sie irgendwann auf den Gedanken kommen, wenn ich nichts mehr leisten kann, dann bin ich auch nichts wert. Ich weiß nicht, wie euch das geht, gerade die Älteren unter euch, wie oft euch schon der Gedanke gekommen ist, ich kann ja nichts mehr. Ich kann ja nichts mehr beitragen zur Gemeinde. Ich bin ja nichts mehr wert für die Familie. Ihr merkt, das geht nicht nur Sportlern so. Das geht uns allen so, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir anfangen, uns über unsere Leistung und über unser Tun zu identifizieren. Aber das ist nicht das Ziel. Übrigens, die Grundlage jeder Empathie ist die Selbstwahrnehmung, also das Schauen auf uns selber. Wie sehen wir uns eigentlich? Wisst ihr, als Jesus gefragt wird, was das größte Gebot ist, das wichtigste Gebot, was sagt er da? Du sollst Gott, den Herrn, deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. und deinen Nächsten so wie dich selbst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Gott mit ganzer Kraft zu lieben, alles für ihn zu geben, also genau das, was Martha tut. Genau dieses Reingeben und ganze Energie dort reinlegen, das ist eigentlich der richtige Weg. Und deinen Nächsten sollst du lieben, so wie du dich selber liebst. Du kannst deinen Nächsten nicht mehr lieben wie dich selbst. Empathie können wir nur dort entwickeln und nur dort ausbreiten, wo wir anfangen, uns selbst anzunehmen, so wie wir sind. Das Zweite, was Jesus ihr im Prinzip sagt, ist: Beziehung ist wichtiger als dein Tun. Denn was Jesus sucht zu uns, ist ja nicht unsere Leistung, ist ja nicht das, was wir für ihn tun können. Gott könnte ohne uns alles. Er braucht uns nicht. Was er sucht, ist die Beziehung zu dir. Was er sucht, ist diese Innigkeit, dass wir miteinander in Kontakt sind, dass wir Zeit füreinander haben. Und da stellt man sich natürlich unweigerlich die Frage, dieses Opfer, was Martha für Jesus bringt, dass sie sich reinhängt, dass sie sich so viel Mühe macht, dass sie Essen kocht, dass sie für Atmosphäre sorgt. Kann das sein, dass das vielleicht gar nicht so gut ankommt bei Jesus? Und das Dritte, wo Martha an ihre Grenzen stößt, ist, dass sie lernen muss, Ungerechtigkeiten zu erdulden. Wisst ihr, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, wenn wir in der Gemeinde etwas vorwärts bringen wollen, wenn ich in der Flüchtlingsarbeit unterwegs bin, wenn ich in Deutschland in verschiedenen Gemeinden predige oder auf Konferenzen, Workshops oder Seminare abhalte, dann bin ich oft hinterher enttäuscht. Dann stehe ich oft dort und denke, ich war jetzt gerade bei Spring in der Nach-Osterwoche, da habe ich 3 verschiedene Workshops angeboten und insgesamt nur 50 Personen, die an diesen Workshops teilgenommen haben, die sich weiterbilden wollen, wie Integration wirklich funktioniert, wie man die Herzen von Muslimen erreicht. 3600 Menschen sind da bei diesem Gemeindefestival vor Ort und gerade mal 50 Leute lassen sich motivieren. Das tut einem dann weh. Und man denkt, Mann, warum erkennen die das nicht? Erkennt ihr Martha in diesem Handeln oder in diesem Denken? Jesus, siehst du nicht, wie ich mich abmühe? Siehst du nicht, was ich hier tue? Warum sagst du ihr nicht, sie soll gehen? Wie oft denke ich so und sage, Jesus, Mensch, motivier doch mal die Leute. Lock sie doch mal, kitzel sie mal, damit sie aufstehen, damit sie den Hintern hochkriegen, damit sie sich bewegen. Ungerechtigkeiten müssen wir lernen zu erdulden. Wir werden auch gleich sehen, warum. Der zweite Bibeltext, den wir uns anschauen wollen, steht in Johannes 11, die Verse 1 bis 5. Nun wurde ein Mann in Bethanien krank, der hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. Und als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus hatte Martha sehr lieb und ihre Schwester und Lazarus. Was mir beim Bibellesen aufgefallen ist, ist vor allen Dingen dieser letzte Satz. Ich hatte ja vorhin erzählt, wie ich Martha früher wahrgenommen habe. Und hier steht, Jesus hatte Martha sehr lieb. Martha kommt hier an erster Stelle. Johannes setzt Martha ganz bewusst hier an die erste Stelle und sagt, Jesus hatte Martha sehr lieb. Und ihre Schwester Maria und Lazarus. Das zeigt ein bisschen davon, wie Jesus Martha sieht, durch welche Augen er sie sieht. Ein weiterer Bibeltext etwas später im gleichen Kapitel, Johannes 11, die Verse 20 bis 27. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte mehr abschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha, bei der Auferstehung am letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wie kommt Martha jetzt aus ihrer Begrenzung heraus? Wie lernt Martha, ihre Grenzen zu überwinden? Zunächst mal ganz praktisch. Sie geht Jesus entgegen. Sie macht sich auf den Weg, während ihre Schwester, die übrigens, ihr erinnert euch in der anderen Geschichte vorhin, diejenige war, die zu Jesu Füßen saß. Also die Nähe zu Jesus gesucht hat. Diese Maria bleibt jetzt bei den Trauergästen sitzen und bewegt sich überhaupt nicht. Während Martha erkennt, unser Herr kommt und sich aufmacht und ihm entgegengeht. Sie eröffnet das Gespräch, indem sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wenn du rechtzeitig gekommen wärst, dann wäre die Situation, so wie sie jetzt ist, nicht eingetreten. Da steckt so ein klein bisschen Vorwurf drin, aber nur so ein ganz klein wenig. Und dann beginnt dieses Gespräch mit Jesus sich zu entspinnen und Jesus führt sie dahin in dem Gespräch durch Fragen und dadurch, dass er sie auf den Weg bringt, dass sie sich bewusst macht und sich klar macht, wer Jesus eigentlich ist, dass er der Erlöser ist und sie muss das anerkennen. Das ist der zweite Schritt zu ihrer Entwicklung, den sie tut, dass sie anerkennt, du bist der Messias und dass sie auch anerkennt, was du bittest, das wird Gott auch tun. Etwas später kommt dann die Geschichte, wo Jesus dann endlich am Grab angekommen ist und sagt, so Leute, jetzt lasst uns mal den Stein zur Seite rollen. Lasst uns mal den Stein ins Rollen bringen. Und da entdecken wir, ich habe das jetzt eben im Text nicht gelesen, aber das steht einfach nur ein paar Verse weiter hinten, im Vers 39, da merken wir, wie Martha ein bisschen unsicher wird. Da merken wir, da fühlt sie sich nicht mehr in ihrer Komfortzone, da ist sie nicht mehr in dem komfortablen Bereich ihres Denkens. Irgendwie scheint es so, als hätte sie sich mit dem Tod ihres Bruders abgefunden. Als hätte sie sich damit abgefunden, dass er irgendwann am jüngsten Tag mal auferstehen wird. Aber das hat keine Alltagsrelevanz für sie. Das, was sie vorher bekannt hat, du bist der Christus, du bist der Retter, das, was du Gott bittest, das wird Realität, das wird Wirklichkeit in meinem Leben, das hat plötzlich überhaupt gar keine Relevanz mehr auf diese Situation mit Lazarus. Wörtlich sagt sie, Jesus, lass mal, der stinkt schon. Ups, das war zu weit. Aber sie geht auch den nächsten Schritt, als Jesus mit ihr darüber spricht und sagt, hey, du hast doch eben gesagt, du glaubst. Glaub jetzt mal wirklich. Nimm das mal ernst. Lass das mal in deinen Alltag eindringen, was wir gerade besprochen haben. Dann erleben wir eine Martha, die plötzlich gar nicht mehr auftaucht in der Geschichte. Es wird plötzlich gar nicht mehr von ihr berichtet. Sie hält sich zurück. Sie wehrt sich nicht länger gegen das, was Jesus vorhat. Sie lässt Jesus gewähren. Sie überlässt ihm die Kontrolle über diese Situation, über ihre Lebenssituation. Übrigens, sie scheint eine ganze Menge gelernt zu haben, denn sie ist auch nicht in dem Moment aufgesprungen und hat gesagt, okay, Jesus, wenn du das sagst, dann machen wir das, und rennt zu dem Stein und fängt an, mit den Leuten den Stein wegzurollen. Ihr seht, das ist ein ziemlich großer Stein. Sondern sie lässt die anderen machen. Die Bibel sagt uns an der Stelle, dass die umstehenden Leute, also die Schaulustigen sind, die Mitfühlenden sind, die nebendran stehen, dass die den Stein zur Seite rollen. Sie rollt nicht den Stein zum Grab ihres Herzens selbst weg, sondern sie lässt das die anderen tun. Sie lässt es an sich geschehen. Sie gibt es ab. Um den fünften Punkt zu verstehen, wie sie ihre Grenzen überwindet, müssen wir nochmal auf einen anderen Bibeltext schauen. Johannes 12, die Verse 1 bis 5. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Fest, bei dem Maria bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. Da nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nardenöl und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, das war Judas, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte locker 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Martha und ihre Schwester und Lazarus geben ein großes Fest für Jesus. Das ist eine Steigerung zu dem, was wir eben gesehen haben. Wohin? In der anderen Geschichte ist es so, dass sie ihn zum Essen einladen, ihn und seine Jünger. Diesmal laden sie noch einen Haufen Gäste ein. Wir wissen nicht, wie viele, wir wissen nicht, wie groß das Haus war, aber ganz offensichtlich muss diese Familie relativ vermögend gewesen sein und bereit gewesen sein, ihr Vermögen ganz in den Dienst Jesu zu stellen. Und wieder steht Martha in der Küche. Ich gehe davon aus, dass sie eine Menge Bedienstete hatte. Ich gehe davon aus, dass in diesem Haus genügend Leute waren, die das hätten erledigen können. Aber Martha geht zurück in die Küche. Liebe geht durch den Magen. Sie will sicherstellen, dass das, was auf den Tisch kommt, diesem Jesus auch wirklich gerecht wird. Nur das Allerbeste für Jesus. Sie will das Beste geben. Dass sie was gelernt hat, lernen wir aber oder sehen wir auch an einer anderen Situation, denn diesmal gibt es keinen Streit zwischen den Schwestern. Sie lässt Maria ihre Art, Jesus zu dienen, so gestalten, wie sie das braucht. Sie hat offensichtlich begriffen, dass wir alle unterschiedlich sind und dass jeder eine ganz andere Art hat, wie er Jesus dient. Und deswegen lässt sie ihre Schwester gewähren. Martha, der Name, heißt übrigens Herrin oder Gebieterin. Es ist zu vermuten, dass sie die Älteste ist im Hause und tatsächlich auch die Herrin des Hauses ist. Und nun ist ihre Schwester losmarschiert und hat einen halben Liter, einen Pfund Nardenöl, also einen halben Liter Öl, gekauft. 300 Denare. 300 Denare sind 20.000 Euro umgerechnet. Also ich kann den Judas verstehen. Ich kann den Judas verstehen, dass er sich hinstellt und sagt, Mensch, für das Geld, was hätten wir da alles machen können? Wir hätten eine Evangelisation machen können und. Nein. Zum Salben der Füße Jesu. Habt ihr euch schon mal selber die Füße mit Öl gesalbt? Es gab mal eine Zeit, da musste ich das machen, da hatte ich eine Wunde am Fuß und das verhornte sehr schnell und ich musste diese Wunde regelmäßig mit Olivenöl salben. Wenn ich da einen Teelöffel genommen habe, dann tropfte das schon überall, weil die Haut gar nicht in der Lage war, das aufzunehmen. Und was Maria hier macht, ist einen halben Liter über die Füße auszugießen. Jesus musste aufpassen, dass er nicht aufsteht, sonst wäre er hingefallen. Nadenöl wächst im Himalaya. Auf relativ großer Höhe. Unheimlich schwer zu beschaffen. Martha, die Ältere, die große Schwester, die Herrin im Haus, die lässt es einfach zu. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest oder wie ich reagieren würde, wenn man mal eben mein Jahresgehalt dazu nutzen würde, einem Missionar die Füße zu ölen. Ganz offensichtlich hat Martha eine ganze Menge gelernt. Sie hat ihre Kontrolle abgegeben an Jesus. Sie hat abgegeben, dass sie das Sagen haben muss. Was wir lernen ist, dass Jesus uns herausfordert. Er hat Martha herausgefordert an verschiedenen Stellen durch diesen einfachen Satz: Martha, du machst dir sehr viel Mühe und ich sehe, was du tust. Ich sehe, wie du dich engagierst. Ich sehe, wie du dich reinhängst. Du machst dir sehr viel Mühe. Aber weißt du, du musst auch sehen, dass das, was Maria macht, auch in Ordnung ist. Dass ihr Weg, mir zu dienen, auch gut ist. Er bleibt aber nicht dabei stehen. Wir haben es gelesen in Johannes 11. Er fordert auch Lazarus heraus, heraus aus dem Grab, aus der Totenstarre, aus der Nichtentwicklung, aus dem Nichtleben, zurück hinein ins Leben. Und wir stellen fest, oft ist es so, dass du etwas hergeben musst, damit deine Hände neu gefüllt werden können von Gott, damit du etwas Neues bekommen kannst. Du musst die Kontrolle lernen abzugeben. Du musst deine Sicherheit, denn das war das ja für Martha, ja, sie hat alles im Griff, sie hat die große Sicherheit, sie weiß genau, wie die Dinge laufen, die musste sie an Jesus abgeben, damit sie etwas lernen konnte. Ich habe euch hier eine Folie mitgebracht, die ich in anderem Kontext immer wieder zu Rate ziehe. Es geht hier um das sogenannte Komfortzonenmodell. Und die Frage, die ich euch mitgeben möchte, ist: Was ist heute das Beste, das du Jesus geben kannst? Was fordert Jesus heute von dir ein? Was sollst du ihm zur Verfügung stellen, ohne zu wissen, ob du es zurückbekommst, ob du einen Lohn dafür bekommst? Ist das vielleicht die Art und Weise, wie du ihm dienst? Ist es die Art und Weise, wie du gibst, wie du dein Geld, deine Ressourcen Jesus und der Gemeinde zur Verfügung stellst? Ist es die Art und Weise, wie du Not linderst, egal wie gut du das machst, egal wie nah du schon am Perfekten dran bist? Es kann sein, dass Jesus sagt: Du, im Moment machst du das noch, aber ich will das übernehmen. Oder es ist die Art und Weise, wie du zuhörst, wie du anderen Menschen gegenüber sitzt und auf sie eingehst. Die Art und Weise, wie du anpackst, wie du betest oder wie du glaubst. Was ist deine Herausforderung für heute? Wisst ihr, wenn man sich dieses Panikzonenmodell oder Lernzonenmodell mal anschaut, dann ist das hier meistens so die Situation, in der wir uns zu Anfang befinden. Wir haben einen relativ großen Panikbereich. Wenn wir da reingehen, dann bewegt sich gar nichts, dann lernen wir nichts, da bewegt sich nichts. Das fühlt sich sehr, sehr unangenehm an. Dann haben wir hier diesen grünen Bereich, das ist unsere sogenannte Lernzone. Das ist da, wo wir uns weiterentwickeln, wo wir wachsen. Und wir haben die Komfortzone hier in Gelb mit dem Herzen, also mit unserem Sein in der Mitte. Und ich glaube, das, was Jesus tun möchte, ist, dass er nach für nach, Schritt für Schritt, möchte, dass wir unsere Komfortzone verlassen und in unsere Lernzone eintauchen. Immer nur einen kleinen Schritt. Aber ihr werdet merken, immer wenn ihr das tut, dann vergrößert sich nicht nur eure Komfortzone, in der ihr euch zu Hause fühlt, sondern auch die Lernzone wird plötzlich größer. Ihr bekommt einen viel offeneren Blick, einen viel weiteren Horizont für euer Leben. Es geht um dein Wachstum und seine Ehre. Bist du bereit, das Beste zu geben? Vielleicht fordert Jesus dich heute auf, lass uns den Stein, der dir im Wege liegt, wegräumen, egal wie es dahinter schon stinkt. Wir legen uns oft selber im Leben Steine in den Weg. Vielleicht sagt er auch, komm raus aus deinem Loch und beweg dich. Vielleicht fordert er dich auf, komm heraus und lass dir abnehmen, was dich bindet. Als Lazarus aus dem Grab herauskommt, fordert Jesus die umstehenden Leute auf, geht ihr hin und nehmt ihm die Grabtücher und die Binden ab. Lazarus kommt daraus wie eine Mumie. Der kann sich kaum bewegen. Und dann kommen andere und befreien ihn aus der Situation. Manchmal ist das nötig, dass wir uns von anderen die Hände auflegen lassen, dass wir die Seelsorge eines anderen Menschen in Anspruch nehmen, damit wir frei werden können von dem, was uns bindet. Erweitere deinen Aktionsradius. Erweitere deine Komfortzone und deine Lernzone. Komm in die Wachstumszone und lerne von mir. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und etwas weiter sagt er, kommt und lernt von mir. Nehmt mein Joch auf euch, denn ich bin demütig und sanftmütig. Wenn du Jesus die Kontrolle über dein Leben überlässt, wenn du Jesus wirklich die Kontrolle über diesen Punkt überlässt, wo du der Meinung bist, dass du am Ruder bist, dass du dein Bestes gibst, dass du das schon irgendwie kannst, dann verlierst du nichts. Du gewinnst dein Leben erst. Du legst den Muff und die Leichentücher deines Unvermögens ab. Jesus ist derjenige, der dein Leben tatsächlich beleben will. In Psalm 37, Vers 5 steht, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen und deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Es geht nicht nur darum, dass die Umstände unseres Lebens besser werden, sondern es geht auch darum, dass das Recht, die Gerechtigkeit unseres Lebens zum Vorschein kommt und dass sie eine Ausstrahlung auf unsere Umwelt gewinnt. Dieser Vers gehört zu den Leidensankündigungen Jesu. Denn immer wenn wir etwas abgeben müssen, immer wenn wir uns hinstellen müssen und etwas an Jesus abtreten müssen, dann bereitet das Schmerzen. Dann stehen wir vor dem Punkt, wo wir der Meinung sind, wir müssten etwas opfern. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Möchtest du ein Mensch sein, der allein bleibt und irgendwann doch stirbt? Oder möchtest du ein Mensch sein, der viel Frucht bringt? Möchtest du ein Mensch sein, der selbst die Kontrolle über sein Leben hat? Oder bist du bereit abzugeben, Jesus die Kontrolle zu überlassen und dann tatsächlich Frucht im Leben zu bringen? Diese Entscheidung kannst nur du fällen. Diese Entscheidung liegt bei dir. Ganz viele von euch, ich denke, die allermeisten haben sich für Jesus entschieden. Mancher vielleicht noch nicht so richtig. Für den gilt es sicherlich insbesondere, aber auch für jeden von uns, der sich schon vor vielen Jahren für Jesus entschieden hat. Es gibt immer noch unerlöste Bereiche in unserem Leben. Es gibt immer noch Bereiche, wo wir die Kontrolle nicht abgegeben haben. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, an der Stelle dein Bestes herzugeben, damit Jesus etwas Lebendiges, etwas Besseres und etwas Größeres zu seiner Ehre daraus machen kann. Bist du bereit, dich heute von ihm herausfordern zu lassen? Amen.